Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge im Generation Z Talk. Und es geht auch heute natürlich wieder im Fokus um junge Menschen, um die Generation Z und ja, um das, was sie bewegt zwischen Schule und Arbeitswelt und vor allem auch mit neuen Lernformen bewegt. Was da aber jetzt ganz genau dahinter steckt, dazu habe ich heute einen Experten eingeladen. Ja, einen Lehrer, den Sebastian Schmidt. Und es ist nicht nur irgendein Lehrer, sondern er hat den Deutschen Lehrerpreis für innovativen Unterricht 2019 gewonnen. Und die Frage ist ja, was können Unternehmen von Ihnen oder vom Lehrer allgemein, die solche innovativen Sachen machen, lernen? Was können wir übernehmen? Was können wir auch besser verstehen? Also erstmal herzlich willkommen, Herr Schmidt. Danke, dass Sie sich heute Zeit nehmen.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Aber das geht schon wieder retour, weil tatsächlich müssen wir Schulen auch viel lernen, wie das Arbeiten und Lernen später im Unternehmen stattfindet. Und da spickeln wir natürlich auch ganz stark in die Unternehmen, wie die aufgebaut, wie die geführt sind. Und wahrscheinlich beschäftigen wir dieselbe Generation und haben da dieselben Probleme.
Ja, wir werden gleich so ein bisschen da eintauchen, nämlich in ein bestimmtes, ich nenne es jetzt mal Projekt, das Sie ins Leben gerufen haben, eine Möglichkeit neu zu lernen namens Flipped Classroom. Damit sind Sie durchgestartet schon vor mehreren Jahren, aber bevor ich jetzt dazu viel erzähle, würde ich Sie mal kurz darauf ansprechen und bitten, um was geht's denn bei dem sogenannten Flipped Classroom, das Sie ins Leben gerufen haben?
Genau, also wenn man jetzt bei Wikipedia oder bei Google schaut, was es da zu Flipped Classroom gibt, da geht das natürlich weit auseinander. Grundsätzlich verstehen viele damit das Lernen mit Erklärvideos und da distanziere ich mich klar davon. Ich setze zwar Erklärvideos ein, aber im Endeffekt kannst du nicht einfach nur dein Lernen, dein Klassenzimmer durch Erklärvideos ersetzen, sondern es geht tatsächlich darum, dein Klassenzimmer so aufzubauen, dass die Schüler möglichst selbstständig arbeiten. Und das war so meine Geburtsstunde von meinem Unterrichtswechsel. Ich habe damals noch nicht gewusst, dass das Konzept so heißt. Ich wollte einfach, dass meine Schüler viel mehr zu reden haben, viel mehr zu tun haben, dass ich aus meiner Rolle rauskomme, also ich nicht immer der Erklärbär bin und dass das Lernen quasi von dem ausgeht, der am Schluss lernen muss und nicht von dem, der gar nichts lernt, sondern der einfach nur lehrt. Und diesen Perspektivenwechsel habe ich aber nicht so easy hingekriegt und habe mir gedacht, wie kriege ich denn das hin, dass im Unterricht viel mehr getan wird und habe einfach die Vorbereitung und die Nachbereitung mitgerechnet. Also wenn man traditionell von Hausaufgaben redet, dann machen die Schüler ja meistens immer das, was hinten raus nur übrig bleibt und meistens sehr schwer ist. Und das können die allein nicht. Und ich habe mir dann gedacht, dann lassen wir halt die Schüler vorher etwas machen, mit dem sie dann in den Unterricht kommen und schon ein bisschen eine Idee haben, wo sie es hinführen können. Oder ich nehme halt zum Beispiel den überfälligen Hefteintrag, da wo man noch eine Ergebnissicherung macht, den packe ich in ein Erklärvideo, Tafelbild oder sonst irgendwas und das können sie schön gemütlich zu Hause abpinseln. Ich will mehr Zeit für meine Schüler und will mehr Zeit dafür, dass meine Schüler ja, selbstentdeckend was erarbeiten können und im Unterricht mit vielen Schülern zusammenarbeiten können.
Das ist interessant, vor allem dieses Selbstentdeckend, weil wir haben in Unternehmen, vor allem in den Großen, gerade auch ein Umdenken und da geht es oft in die Richtung projektorientiertes Lernen, projektorientiertes Arbeiten, was ja nichts anderes ist. Wir geben einen Vertrauensvorschuss, wenn man so möchte, statt einen Misstrauensvorschuss und lässt die mal machen, ja, so in Anführungszeichen. Also Ihr Modell, kurz zusammengefasst, Zuhause Theorie, in der Schule Übung, heißt das, dass vielleicht aus Ihrer Sicht oder nach Ihrem Wunsch von der Tafel abschreiben, dieses Modell einfach überholt ist?
Ja, finde ich, ist völlig überholt. Und auch wenn Sie jetzt sagen, dass man sich die Theorie zu Hause holt, ich meine, tatsächlich funktioniert es ja auch. Also wenn wir zwar jetzt lernen wollen, dann gehen wir ins Internet und suchen uns irgendwas, wo uns gerade interessiert, dann sind wir nämlich auch motiviert und dann wollen wir das auch lernen. So, und die Schüler kommen aber ins Klassenzimmer und wollen das nicht. Ja. Und dementsprechend geht es auch nicht, dass ich denen einfach nur die Theorie nach Hause bringe. Das ist auch wissenschaftlich belegt, dass das eigentlich die Schüler zu sehr überfordert. Also wenn ich jetzt was weiß ich, binomische Formel ist es bei uns halt in der Schule, wenn ich den Schülern in 4-Minuten-Nugget oder sowas pack, dann haben die das danach nicht kapiert. Also ich kann nicht die Theorie vollständig lagern, nur indem ich Erklärvideos mache. Aber in diesem projektartigen Lernen, dass ich die Schüler zu Hause ein bisschen rumprobieren lasse und die kommen mit ihren Fehlern oder ersten Erfahrungsberichten ins Klassenzimmer, damit kann ich halt meinen Unterricht kommunikativ öffnen. Das heißt, ich muss mich nicht am Anfang mehr hinstellen und irgendwie sagen, wo es hinführt, sondern die haben ja schon eine Idee und jetzt geht es gleich in die Gruppenarbeit und da gibt es dann weiterführende Aufträge. So, nur prallen wir da natürlich auf Schüler, die das nicht pauschal können und wollen. Und dementsprechend kann ich halt nicht immer bloß verlangen, probiert aus, weil das führt vielleicht dazu, dass 80% einfach nie ausprobieren, sondern bei WhatsApp abschreiben. Also muss ich ihnen gleichzeitig auch eine Sicherheit geben. Also wie würde es denn ich machen? Nur das kriegen sie bei mir erst am Schluss. Also diese Sicherheit, passt auf, so erkläre ich es euch, wie es geht. Die kriegt ihr immer am Schluss. Habt das irgendwie eine Stunde lang nicht hinkriegt, keine Sorge. Dann hilft auch das Erklärvideo am Schluss, weil dann fehlt immer nur noch ein bisschen was. Aber ich will sie dazu bringen, dass sie möglichst von sich aus ausgehen, irgendwas zu tun, dass sie verstehen, was sie tun, warum sie es tun. Und ich nenne es Produktionsorientierung, aber ich glaube Produkt, oder was haben Sie gesagt? Projektorientierung geht in dieselbe Richtung. Nur können wir halt laut Lehrplan nicht immer in Projekten denken, die 2 Wochen dauern, sondern manchmal muss so ein Projekt halt dann 90 Minuten dauern.
Ja, dass sie verstehen, was sie tun. Das ist auch was Spannendes, wenn man nämlich Umfragen anschaut, dann wünscht sich die Generation Z vor allem in der Arbeitswelt nachher einen Job, der Sinnhaftigkeit stiftet. Was man nicht immer unbedingt sieht, aber eigentlich jeder Arbeitsplatz bietet, wenn man ihn richtig gestaltet. Und das ist ja das, was Sie letztendlich jetzt vollbracht haben in Ihrem Modell. Und damit auch schon den Vorteil erklärt haben. Jetzt ist aber ja so, wenn die Schüler natürlich auch motivierter sind, indem sie Dinge selbst ausprobieren können. Also die erste Frage von mir ist erstmal, machen die das dann auch wirklich?
Genau, da muss ich nämlich einschreiten. Die sind nicht per se motiviert, weil ich sage, hey, ihr kommt jetzt selber Feuerzeug. Also im Gegenteil. Und in meiner Projektklasse, in der ersten Klasse, wo ich das gemacht habe und ihnen erklärt habe, was sie jetzt da zu tun haben, da haben sie gesagt, nee, Herr Schmidt, das machen wir nicht mit. Also das geht so nicht, so macht kein Mensch Unterricht. Und dann habe ich ihnen versprochen, passt auf, okay, dann machen wir jetzt 4 Wochen lang keine Noten und wir lernen einfach nur. Ja, schade, dass das exakt super funktioniert hat, dass ich gesagt habe, keine Noten. Aber es hat dann so gut funktioniert, dass sie auch danach gesagt haben, hey, das passt, wir kommen auf mehr Sachen selber, aber wir wollen das Konzept beibehalten, auch wenn es jetzt dann Noten gibt. Ja. Die Noten haben sich jetzt nicht dramatisch verbessert, aber man merkt halt einfach, wenn du die Leute ins Lernen bringst, die am Schluss lernen müssen, dann vergeht die Zeit viel schneller. Dann haben sie diese Aha-Effekte. Ich will ja irgendwie Aha-Effekte erzeugen. Und wenn ich an der Tafel stehe und 5-mal denselben Sachverhalt erzähle, erzeuge ich vielleicht 2, 3 Aha-Effekte. Und wenn ich aber jeden Schüler auf die Reise schicke, habe ich die Chance, dass ein paar mehr Aha-Effekte entstehen. Ja. Und zu der Frage zurück, natürlich machen die ihr Zeug nicht am Anfang. Also da ist schon eine enorme Portion Kraftaufwand für mich auch dabei, die Schüler zu überzeugen, warum das wichtig ist. Klar, ich kann jetzt kommen und sagen, in Unternehmen später arbeitet man so, aber ich muss auch noch mehr überzeugen. Ihr habt was davon, ihr könnt nachhaltiger lernen. Und natürlich dann, das ist mein Köder, ihr habt hausaufgabentechnisch eigentlich kaum mehr was zu tun. Entweder macht ihr eine kleine hinführende Aufgabe oder ihr pinselt ein Tafelbild ab oder finalisiert irgendwas. Aber es ist nicht dieser Transfer, den ihr von Mathe könnt, wo jeder daheim verzweifelt.
Ja. Und der Vorteil, mindestens aus meiner Sicht, ist ja auch, dass wenn sich jeder mit einem Video und den ersten theoretischen Inhalten selbst beschäftigt, dann ist es ja bei manchen so, die verstehen das beim ersten Mal, andere schauen es halt 3-mal an. Das ist ja egal, wie oft man das zurückspult. So erklären sie es ja auch in ihren Videos auf ihrer Webseite. Während wenn sie das klassisch in der klassischen Form als Lehrer vortragen, sich dann immer irgendwelche langweilen und manches nie verstehen. Das wird ja wahrscheinlich auch so eine Motivation von Ihnen gewesen sein, das so zu machen, denke ich.
Eindeutig, und das muss man sich auch mal so vorstellen. Jetzt wir zwei kriegen eine Aufgabe. Bis morgen müssen wir eine 10-Minuten-Aufgabe lösen. Und was machen wir? Wir finden es ätzend, aber wir suchen uns die 10 Minuten aus, wo es am wenigsten schlimm ist. Ja? Und in den 10 Minuten sind wir aber auch dann wirklich präsent. Also da hocken wir uns dann auch hin und vielleicht kriegt man ein Drittel von dem Zeug mit. So, wenn ich das jetzt aber nicht mache, nehmt euch die Zeit raus, wo ihr das hinkriegt, dann müssen alle um 7.45 Uhr gleichzeitig das können. Und das funktioniert nicht. Die einen sind auf dem Gang, die anderen auf der Toilette, der Bus kommt zu spät und manche sind über ihren Biorhythmus überhaupt nicht auf 7.45 Uhr gepolt, irgendwelche Leistung zu erbringen. Deswegen ist der individuelle Zugang für mich so wichtig, aus dem Klassenzimmer auszulagern, weil ich dann, wenn sie ins Klassenzimmer kommen, haben sie schon eine Sicherheit, sie können irgendwo hin. Und das muss ich aber leider halt auch erzwingen, weil sie natürlich überhaupt nicht gewohnt sind, das selbstständig zu machen. Und das ist manchmal echt ein sehr langer Weg, bis ich das Gefühl habe, jeder in der Klasse macht jetzt sein Zeug ein bisschen.
Ja, aber genau dieser individuelle Weg ist ja dank Digitalisierung möglich und aus meiner Sicht auch notwendig, weil das war ja erst der Anfang, was so die letzten Jahre kam. Das iPhone gibt es erst seit 2007, aber es ist viel passiert und da wird noch viel mehr passieren. Aber wenn wir gerade beim Smartphone sind, dann könnte man jetzt auch sagen, als Kritiker, dann sind die ja jetzt noch länger vor den Bildschirmen oder was sagen Sie dazu, wenn Ihnen da so einer begegnet und genau mit diesem Argument kommt, ja, das machen doch schon genug auf Instagram und jetzt sollen die auch noch lernen am Smartphone?
Ja, das ist natürlich ein berechtigter Grund. Manche sagen auch, das ist Anfixen, ne? Mir geben denen jetzt ein Tablet in die Hand und die hatten vorher gar kein Smartphone. Ich finde es eine überzogene Antwort. Wir haben das, weil wir auch sehr viele Tablet-Klassen bei uns in der Schule jetzt etabliert haben, häufiger diese Frage und deswegen kann ich mich da, glaube ich, ein bisschen differenzierter damit auseinandersetzen. Die Frage ist ja, wo wollen wir hin mit unserer Generation Z? Ja, also was wollen wir mit diesen Generation Z anstellen? So, und wenn ich jetzt dann frage, wie findet ihr denn, wie gehen denn Neuntklässler mit ihrem Smartphone um? Ja, bescheuert, ja. Das heißt, okay, und woran liegt's? Ja, das haben die Eltern denen nicht beibracht. Ja, wer soll es ihnen dann beibringen? Ja, die Schule. Ja, und wann sollten sie es ihnen beibringen? Ja, in der 9. Klasse. Und er sagt, ja, und in der 10. haben sie einen Abschluss und es geht nicht mehr. Ja, dann halt ein bisschen früher, aber auf keinen Fall in der 5. Und das sind halt dann, je länger man diese Diskussionen führt, desto klarer wird eigentlich, wenn die einen vernünftigen Umgang mit diesem Gerät erlernen wollen, dann, wenn sie es in die Hand gedrückt bekommen. Und wenn wir ganz ehrlich sind, normalerweise sollten die Eltern im Hintergrund mit Family Link und was weiß ich ein bisschen einschränken, dass auf dem Browser nicht alle Kriegsverbrechen, Pornoseiten zum Öffnen sind. Nur die Erfahrung zeigt uns, dass das die allermeisten Eltern nicht machen. Das heißt, ein Viert-Fünftklässler kriegt ein hochmodernes Smartphone, wo alles kann, was ein Erwachsener will, in die Hand gedrückt und keiner kümmert sich drum. Aber wehe, ihr setzt es in der Schule ein, weil das verstrahlt nämlich per WLAN dann das komplette Gehirn. Also diese Argumentation kann ich nicht ganz folgen und deswegen ist mein Spin-off eigentlich drin, jeder muss so früh wie möglich anfangen, wenn wir einen vernünftigen Umgang damit wollen. Und das kann auch in kleinen Häppchen, in kleinen Etappen sein. Und ich deswegen. Und die Frage war eine andere, sorry, jetzt habe ich weit ausgeholt, aber die Frage war eine andere, ob ich glaube, dass sie dadurch mehr Zeit mit dem Smartphone verbringen. Ich glaube es nicht, weil sie verbringen eh schon unfassbar viel Zeit. Wo sollen sie die 2, 3 Stunden her jetzt noch mehr hernehmen, wenn sie das für den Unterricht auch noch nutzen müssen? Ich kann es aber auch nicht garantieren, weil es kann sein, dass der Schüler, der ein iPad kriegt, 5 Minuten was für die Schule tut und seine Mama erzählt, er muss 4 Stunden Hausaufgaben machen. Da sehe ich nicht in den Nachmittag rein. Aber wir in der Schule sehen eigentlich nicht, dass man durch das Smartphone jetzt deutlich mehr Daddelzeit geben. Man muss es halt begleiten. Und ich glaube, das ist das Wichtige, wenn wir in der Schule den Eltern und Schülern zeigen, dass wir das begleiten, kann das vielleicht auch in die nachmittäglichen Zuhause reinschwappen, dass das auch dort ordentlich reflektiert und begleitet wird.
Ja, und das Interessante ist ja, es geht ja dann weiter, mindestens für alle, die eine Ausbildung machen, eine betriebliche Ausbildung, dass Unternehmen oft genauso Argumente wie Eltern haben. Ja, bei uns ist das Smartphone komplett verboten. Und viele fragen dann immer mehr jetzt, auch zum Glück aus meiner Sicht, ja, wieso verboten? Wir können das doch auch sinnvoll nutzen als Assistent, als Nachschlagewerk in Wikipedia oder sonst irgendwie zur Recherche für Projekte oder was auch immer wir jetzt haben. Und ich denke, da haben Sie jetzt gerade ganz schön gut beantwortet. Es ist halt der entsprechende Umgang, der dann einfach auch geschult werden muss. Und woher sollen Sie es sonst wissen? Ja, klar. Und natürlich das Vertrauen, dass Sie es dann auch dafür nutzen, wenn man Ihnen aber konkrete Aufgaben gibt. Das ist auch so meine Erfahrung. Dann tun Sie das auch genau dafür nutzen. Ja,
Und
man muss es
sie
dafür.
können es richtig gut. Und es ist auch, man
Ja.
muss sich da auch immer zweimal hinschauen. Also wenn man jetzt schaut, dass ein deutscher Jugendlicher im Schnitt 4,5 Stunden am Gerät ist, dann muss man trotzdem genauer hinschauen, ob die 4,5 Stunden überhaupt schädlich sind. Weil ich will jetzt Zocken nicht irgendwie hochloben, gell? Aber was die Jungs da an Sprache gelernt haben, also so viel haben die im Englischunterricht nicht geredet, was die bei FIFA über die Headsets auf Englisch haben reden müssen. Oder die Mädels, die sich über Tutorials dann plötzlich Sachen beibracht haben und so weiter. Also man muss genau hinschauen. Nicht alles, was am Gerät gemacht wird, ist automatisch falsch. Und wenn wir jetzt schauen, was wir im Unterricht damit alles anstellen können, das sind immense Möglichkeiten. Ich will da am liebsten eine Mutter zitieren, die war da mal am Elternsprechtag Und dann wollten wir die Tablet-Klassen nochmal neu aufrollen. Wir hatten zwei vorher Tablet-Klassen und wollten da jetzt 9 draus machen. Und dann hat die Mutter gesagt, ja, sie muss jetzt aber schon mal fragen, wann jetzt mal wieder hier Unterricht stattfindet. Weil sie ist nämlich so eine Mutter von der Tablet-Klasse. Und die Schüler, die gehen immer ins Netz, recherchieren, bringen sich das Zeug selber bei, müssen dann nachmittags auch noch in Videokonferenzen eine Gruppenarbeit zusammen machen und eine Präsentation erstellen. Und dann erstellen sie auch noch selbst Erklärvideos. Können Sie mir sagen, wann wieder normaler Unterricht stattfindet? Ich war so baff, weil ich mir gesagt habe, ey, sie hätten uns Lob eigentlich nicht besser irgendwie servieren können, aber irgendwie war das Verständnis für die Form, die wir im Unterricht erdenken, eigentlich bei den Eltern gar nicht unter Unterricht gespeichert.
Ja. Heißt das, es ist Zeit für eine veränderte Lernform jetzt bei Generation Z und den Nachfolgern?
Eindeutig. Eindeutig. Ich meine, und tatsächlich kann man den Zettlern ja vorwerfen, was man möchte. Die sind tatsächlich, die Aufmerksamkeitsspanne geht nicht viel höher als 5 oder 10 Minuten. Aber lässt du die selber was machen? Lässt du die selber Aha-Erlebnisse oder auch, oder gibst du die einen Menschen, der sie führt, der sie die begleitet oder der sie aufmuntert? Die können so viel. Nur man muss es ihnen halt zutrauen. Und garantiert 45 Minuten lang an der Tafel stehen und den Kindern was an die Tafel malen, das geht nicht mehr. Da kannst du eine Videokonferenz machen, aber da brauchen die Kinder nicht mehr in die Schule kommen.
Hey, kurze Unterbrechung. Dir gefällt das Interview, was du gerade hörst oder siehst? Dann gib mir doch einen Like und abonniere den Kanal. Oder schreib am besten eine ganz kurze Bewertung. Das hilft mir enorm, neue Interviews für dich aufzunehmen mit spannenden Persönlichkeiten zum Thema Generation Z.
Ja. Sie sprechen die Aufmerksamkeitsspanne an. Ich habe da mal irgendwo, ich weiß nicht, ob das so wissenschaftlich ist, aber wenn man sagt, die haben eine Aufmerksamkeitsspanne von 8 Sekunden, das ist kürzer, 1 Sekunde kürzer als bei einem Goldfisch. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt.
Ja, meine 5 Minuten waren natürlich auch nicht wissenschaftlich. Ich kann es auch nur von meinem YouTube-Kanal her sagen. Ich habe nicht viele Klicks, ne? Aber bei den Klicks ist immer die durchschnittliche Wiedergabezeit 2 Minuten. Das heißt, meine Mathe-Tutorials werden im Schnitt 2 Minuten angeschaut. Es gibt aber kein einziges, das nur 2 Minuten dauert.
Ja, okay, also das ist auch interessant. Jetzt ist ja auch so eine Sache, es ist so gefühlt die Zeit, wo man auch in Bezug auf diese Aufmerksamkeitsspanne im Hier und Jetzt lernt, also anders gesagt, lernen on demand. Dann, wenn man es braucht, sollte man es lernen und nicht bulimieartig. Also da gibt es natürlich immer viele Stimmen, die sind dafür, andere sagen, nein, das ist alles so schön und gut, wie das ist. In der klassischen Schulform lernt man ja eher so auf Vorrat. Ich stelle jetzt mal die provokative Frage an Sie als Lehrer. Wie sehen Sie das eigentlich? Gerade wenn wir auch, und da will ich noch ganz kurz auf ein Beispiel eingeben, beispielsweise die Firma Netze BW haben. Die Firma Netze BW versucht momentan alles mit Videos festzuhalten, vor allem von den Mitarbeitern, die demnächst das Unternehmen aus Altersgründen verlassen, damit dann zu gegebener Zeit junge nachfolgende Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen einfach die Videos anschauen können, wenn sie den entsprechenden Inhalt brauchen und vor diesem Stromkasten stehen und jetzt nicht wissen, was sie tun sollen. Das ist ja nun mal völlig ein anderes Lernen als noch von paar Jahren. Wie sehen Sie das? Sollte sich das in Zukunft entwickeln oder sind Sie da auch kritisch bei dem jetzigen Lernsystem, was wir in Schule und in vielen Unternehmen aber auch haben?
Naja, das aktuelle System ist durchaus kritisch zu sehen, weil tatsächlich halt sehr viel gelehrt wird und wenig gelernt wird. Und die Idee, dass man natürlich Content zur Verfügung hat, um Expertise zu bewahren, ist eine super Expertise, also ist eine super Sache. Allein meine Frage, die sich mir halt dann stellt, und wer motiviert dann die Leute dazu, das auch anzuschauen? Also ich meine, ich habe auch meine ganze Expertise im Netz, aber deswegen feiert das auch keiner ab und schaut das ewig lang an. Und so ist es bei meinen Schülern auch, wenn ich denen sage, pass auf, ihr habt hier eine Lernplattform. Wenn er zu gegebener Zeit mal was braucht, um was zu lernen, um eine Schulaufgabe vorzubereiten, dann schaut es euch halt an. Und was wird oder ist passiert? Ich habe es ja mehrfach erprobt. Es wird halt dann ungefähr um 8 Uhr abends zum ersten Mal die Lernplattform geöffnet, wenn am nächsten Tag in der zweiten Stunde Schulaufgabe ist. Viel zu spät. Und dementsprechend bin ich da schon skeptisch. Also jetzt das, was dann Unternehmen macht. Wir können nicht warten, bis jemand den Bedarf hat zu lernen, sondern wir sind sowieso immer schon am Lernen. Und dementsprechend geht es für mich auch nicht darum zu sagen, man pickt sich nur die Sachen raus, wann man sie braucht, also Steuererklärung, wenn man Steuererklärung hat, oder man nimmt die Sachen, die man in der 6. Klasse als sinnvoll erachtet. Nein, in der Schule müssen Schüler einfach sehr viele Sachen angeteasert bekommen, weil du weißt nie, wofür sie mit 20 mal brennen. Du weißt nie, wofür sie mit 30 brennen. Und du musst halt als Lehrer irgendwie versuchen, bei 10 Fächern, sagen wir mal, 10 kleine Feuer zu entfachen. Und wenn ich meine Schüler nämlich immer wieder frage, die kommen dann, also meine ehemaligen Schüler, die kommen dann bei Frühlingsfest oder so, kommen sie wieder zurück. Und dann frage ich sie immer, welches war denn das wichtigste Fach? Und die sagen mir alle was anderes, ne? Weil halt das, wofür sie sich später weiterentwickelt haben, dieses Fach, für das brennen sie. Und das sagen sie dann aber auch gleich. Und Herr Schmidt, von dem Fach brauchen wir viel mehr im Unterricht. Das ist viel wichtig in meinem Beruf. Ich brauche das so oft. Das müssen wir viel mehr in den Lehrplan kriegen. Ja, und der Nächste, der kommt, der nennt ein ganz anderes Fach und nennt aber genau dieselbe Argumentation. Und deswegen, also ich glaube, das wird nicht funktionieren, zu warten, bis jemand so weit ist, dass er lernt. Klar, das ist dann motiviert. Aber ich glaube, wir müssen in der Schule auch für eine Allgemeinbildung dafür sorgen, dem Kind so viele Anreize zu geben, dass es am Schluss eine Sache findet, für die es brennen kann. Und wenn ich einen Sechstklässler frage, was magst denn du machen? Für was magst denn du brennen? Dann kann das zu häufig auch Chillen und Netflix sein. Und deswegen, klar, ist es vielleicht ein bisschen fies, dass er dann Mathe, Englisch, Deutsch, Geschichte, das Fach nicht ein, Sozialkunde lernen muss. Aber es sind alles Dinge, wo man dann vielleicht auch wissen, wie es weitergeht. Und jeder Mensch hat da irgendwie seine Vorliebe entdeckt. Und wenn in der Schule nichts dabei war, dann haben wir halt wenigstens gelernt, was wir nicht wollen.
Ja, gibt es denn aus Ihrer Sicht auch Fächer, die unbedingt eingeführt werden sollten? Gerade wenn wir jetzt vielleicht schon mal so den Sprung wagen, und die Frage stelle ich jetzt auch mal öfters in den Podcast. Ich meine, wir sprechen über eine Generation Z, mit der sich viele noch nicht wirklich beschäftigt haben. Aber wir dürfen nicht vergessen, die Generation danach, also die Alphas, die sind ja ab 2010 geboren. Das ist jetzt auch schon 12 Jahre, ja, seit es die ersten quasi gibt. Und in Hinblick auf die Zukunft und die Möglichkeiten und das, was Sie erwartet in einer zukünftigen Welt, was glauben Sie, welche Kompetenzen werden da in den nächsten Jahren, mal rein jetzt aus theoretischer Sicht und aus Ihrer Sicht, unbedingt gefragt werden? Wo darf das Ganze noch hingehen oder sich sogar verändern in der Schule?
Ja, oh, da könnte ich, das ist natürlich jetzt sehr schwer, gell, das in eine Antwort zu packen und viel reinzukriegen. Also meine Kompetenzen sind im Endeffekt, an was ich mich orientiere, sind New Work-Kompetenzen, weil man sieht, wo es in welche Richtung es gehen wird. Und ich meine, ein Unternehmen ist kooperativ und kommunikativ aufgestellt. Also es gibt auch kaum mehr Unternehmen, wo alle in einen Hörsaal gepfercht werden und am Schluss einen Vortrag halten und alle arbeiten danach, sondern das sind ja auch schon individuelle Lernprozesse. Also in die Richtung geht's und da ist, glaube ich, New Work und selbstorganisiertes Lernen von Schülern geht in ähnliche Richtungen. Ich bin aber absolut kein Fan von neuen Fächern, weil tatsächlich die Kompetenzen in jedem Fach gebraucht werden. Also du kannst New Work in Englisch, Deutsch, Sozialkunde und allem brauchen. Du kannst Programmieren in Deutsch, IT und in Mathe machen, also so kleine Sachen. Ja, du kannst kommunikatives Zusammenarbeiten. Das geht alles in allen Fächern. Es gibt dann so Fächer wie Achtsamkeit oder auch Spaß. Das sind tatsächlich dann eher Sachen, wo ich mir denke, okay, da könnte man vielleicht mal drüber nachdenken, gerade bei Achtsamkeit. Aber wenn wir unseren Religionsunterricht ernst nehmen, wenn wir unseren Geschichtsunterricht ernst nehmen und wenn man Deutschunterricht ernst nimmt, dann ist das auch, kann man da auch Achtsamkeit schulen. Es geht tatsächlich halt eher darum, die Kompetenzen, die in der Zukunft wichtig sind, wichtiger zu nehmen. Und aktuell, wenn ich die Dame oder die Mutter aus dem Elternsprechtag wieder hernehme, dann schaut halt, Unterricht soll so ausschauen, dass der Lehrer dir das ins Hirn reinstopft und ich den möglichst größten Output habe. Und dafür wehre ich mich, da extra Fächer aufzumachen, weil sonst vielleicht auch in den einzelnen Fächern der Fokus zu sehr auf die fachlichen Kompetenzen und weniger auf die überfachlichen Kompetenzen gelegt wird. Weil die heutigen, wie heißen sie, Soft Skills, das sind später die Hard Skills. Und die kriegst du nur, wenn alle Fächer da mitziehen.
Okay, ja, sehr interessante Antwort. Individuelle Lernprozesse und vor allem das veränderte Lernen in den Fächern, in denen es schon gibt. Ich glaube, das vermisse ich oft mindestens mal, wenn ich meine Tochter so höre, was sie erzählt von der Schule. Aber da sind wir dann schon wieder beim Thema Motivation. Wenn sie sagt, also ich muss hier das und das lernen, aber ich weiß gar nicht wofür. Na gut, ich lerne es halt, weil wir schreiben morgen eine Arbeit. Das ist natürlich, dann denke ich, ja gut, also das ist irgendwie so die Zeit gefühlt vergeudet. Aber
Ja.
das ist dann eben wieder genau Ihr Modell, was unter anderem da vielen Lehrern helfen könnte, das interessanter zu gestalten und so, dass dann eben die Schüler nach Hause kommen und sagen, das war cool, ja, ich konnte mich da ausprobieren und war dann auch automatisch motiviert.
Genau, und was ich ja so häufig immer höre, Mathe ist ja so wenig sinnvoll und es macht ja überhaupt keinen Sinn, irgendwie Mathe zu lernen, ne? Und Klar, dann macht man in der sechsten Klasse Bruchrechnen und alle sagen, wieso brauche ich Bruchrechnen? Ich habe doch einen Taschenrechner. Und dann spreche ich mit Leuten aus Unternehmen und sagen, hey, die können nicht mal im Kopf irgendwie grob was überschlagen. Prozent, Bruchrechnen, da ist überhaupt nichts da. Ja? Und das ist genau unsere Thematik. Wenn wir die Schüler fragen, ob die Bruchrechnen in der sechsten brauchen, sagen sie, nee, sie haben morgen einen Taschenrechner. Wenn wir die Unternehmen fragen, dann müssen wir aber grob, um überschlagen zu können, um weiterdenken zu können, muss man das einfach im Kopf auch Operationen ausführen können, weil du kannst nicht alles Wissen nur aus dem Netz ziehen, weil sonst brauchst du einfach viel zu lang für irgendwelche Operationen. Und oder das Gleiche auch mit linearen Funktionen und quadratischen Funktionen. Natürlich brauchen wir die später nicht, aber funktionale Zusammenhänge, Grafiken zu interpretieren und zu schauen, ob es vielleicht ein exponentielles Wachstum ist oder sonst irgendwas. Das sind alles Dinge, die man jetzt sogar im Lockdown irgendwie auf der Tagesschau ständig gesehen haben. Und dementsprechend kann ich halt aber im Siebtklässler nicht unbedingt gerade erklären, warum die lineare Funktion jetzt gerade so wichtig ist, sondern ich muss ihm halt immer sagen, das baut alles aufeinander auf und irgendwann kommen Sachen, die wichtig sind fürs Leben, für Interpretationszwecke. Um Diagramme zu lesen, um auch selber vielleicht zu überschlagen, ist es ein exponentielles Wachstum oder ein lineares Wachstum?
Ja, ich denke, das ist auch unglaublich wichtig. Und ja, das war auch schon so meine letzte Frage dazu. Unglaublich spannendes Thema. Wir haben super Einblicke von Ihnen bekommen. Gibt es noch irgendwas, was ich jetzt im Zusammenhang mit dem, was wir besprochen haben, mit Ihrem Flipped Classroom nicht gefragt habe, was noch wichtig wäre, was Sie noch mitgeben wollen oder was wäre Ihr Abschlusssatz dazu?
Ja, was ich hab tatsächlich von Ihnen gehört, wie Sie die Generation Z sehen. Und vielleicht mag ich meinen Abschlusssatz dazu bringen. Ich finde, die Generation von heute ist viel wissbegieriger und viel aufgeschlossener und viel entdeckender unterwegs als alle Generationen davor. Die sind es nämlich gewohnt gewesen, dass einer vorne steht und ihnen das reintrichtet. Nur sie bedürfen einer individuellen Aktivierung. Du kannst einfach nicht mehr Einheitsbrei machen. Du musst jeden einzelnen Schüler für dich entdecken. Und du musst dir als Lehrer, als Lehrender dich komplett rausnehmen aus dem Zentrum und hinten der Begleiter sein. Weil wenn du mit jedem Schüler schaffst, pro Stunde eine Minute zu reden, wird schwierig, aber dann bist du Mensch. Und das sind so für mich so drei Sachen, die für mich ganz wichtig sind, das, was mit dem Flipped Classroom auch zusammenhängt. Da, wo es gutes Lernen funktioniert, ist notfalls keine Technik notwendig, weil es braucht einfach nur einen guten Mensch. Jemand, dem sie begegnen, der sie hält, der sie auffängt und notfalls auch mal den allerwertesten Tritt, wenn sie es verdient haben. Und dann brauchen sie aber auch Halt. Das heißt, sie müssen sich darauf verlassen können, dass das, was der Lehrer von sich gibt, dass das auch funktioniert. Also zum Beispiel Erklärvideos im Nachgang, wenn ich was nicht kapiert habe, ich kann nochmal nachschauen, ich gebe dir die Sicherheit, du kriegst hier was. Und dann müssen wir sie aber immer wieder auf eine neue Lernreise schicken. Nie irgendwie sagen, friss oder stirb, sondern ihnen begründen, warum wir das tun und ihnen Spaß dran vermitteln, sodass sie die Lernreise gerne tun, um diesen Aha-Effekt irgendwie zu bekommen. Und ich glaube, wenn wir uns das ein bisschen berücksichtigen, es ist ja durch Studien auch schon nachgewiesen, dass so durch Motivation viel geschehen kann. Aber ich glaube, dann haben wir eine wunderbare Generation, die muss halt nur ein bisschen einen anderen Zugang haben. Und jetzt würde mich interessieren, wie du die Generation Z siehst.
Es ist auf jeden Fall eine Generation, an die man anders herantreten darf. Und das fängt natürlich schon allein an mit den sehr geringen Geburtenzahlen. Es sind nur 10 Millionen, die aber irgendwie einfach 20 Millionen ersetzen sollen, nach den Wünschen der Unternehmen, was nicht funktioniert. Und damit natürlich sich aber auch herausnehmen können, so ein bisschen, wo sie arbeiten möchten. Und das würde ich denen niemals übel nehmen, ganz im Gegenteil. Es ist die erste Generation aus meiner Sicht, die öfters mal den Mund aufmacht und sagt, was sie wirklich fordern und was sie sich wünschen. Und wenn man sich so diese Wünsche und Forderungen anschaut, dann sind die keineswegs irgendwie verwerflich, sondern eigentlich aus meiner Sicht längst überfällig. Denn es hatte bisher noch nie einer Lust, 3 Jahre lang einfach den Mund zu halten und zu machen, was da einer sagt, der da vorne steht. Egal ob nun mal in der Schule oder dann später in der Ausbildung. Und jetzt gemeinsam, gerade wo Teamzusammenarbeit immer wichtiger wird für Unternehmen, weil künstliche Intelligenz vieles übernehmen kann, aber beispielsweise niemals Kreativität, was ein Team zusammen erarbeiten kann, gerade in diesen veränderten Zeiten und diesen neuen Anforderungen, glaube ich, bringt diese erste digitale Generation, deswegen heißen sie auch Digital Natives, unglaublich viel Potenzial mit, das leider viele Unternehmen zu selten nutzen. Und da entsteht, wenn ich das so in Unternehmen sehe, oft eine unglaublich große Kluft zwischen Xern und Babyboomern und den Y- und den Z-Lern. Und das ist fatal, denn beide können und müssen sogar gegenseitig voneinander lernen. Und ich hoffe, dass das einfach in den nächsten Jahren auch durch Beiträge wie von Ihnen, durch diesen Podcast und durch viele andere spannende Menschen in den Interviews auch hoffentlich passieren wird.
Das ist eigentlich ein tolles Fazit, weil das uns in der Schule genauso geht. Man muss immer schauen, welche Menschen man rauskriegen will, und dementsprechend muss man seine Lehre auch konzipieren. Und wenn du New Work in deinem Unternehmen willst, dann muss dein Lernen auch New Work sein, weil ansonsten passt das nicht zusammen. Das ist wie, wenn dir ein Professor an der Universität erklären will, wie Zusammenarbeit und Gruppenarbeit geht, und der macht einen 1,5 Stunden Vortrag. Das passt auch nicht zusammen.
Ja, das war ein gutes Beispiel zum Abschluss. Wenn man mehr wissen möchte über Sie, über den Flipped Classroom, wo erfährt man denn mehr?
Auf meiner Homepage flippedmatte.de, wobei ich da ehrlich gesagt sehr viel Content habe, da muss man sich ein bisschen Zeit nehmen, wenn man da alles sehen will. Ansonsten bin ich bei Twitter unterwegs, mich gibt es bei YouTube, bei Instagram und natürlich jederzeit per E-Mail-Adresse zu erreichen. Ich habe auch alle meine Vorträge zum Beispiel im Netz, so dass man sich das gemütlich in seinem Tempo daheim bei einer Tüte Chips anschauen kann. Und genau, ansonsten freue ich mich über jeden Neuen, der bei Social Media auftaucht, auch so etwas. Wenn wir die Generation abholen wollen, vielleicht müssen wir dann auch ein bisschen auf ihren Plattformen unterwegs sein.
Ja, und man muss dazu sagen, ich weiß nicht, das hatten Sie, glaube ich, am Anfang nicht gesagt, es sind inzwischen ja jede Menge Schulen und viele, viele Lehrer die letzten Jahre dazugekommen, weil Sie haben ja irgendwann mal alleine angefangen damit. Oder hatte ich das überhört? Aber ich habe es auf jeden Fall in Ihrem Video gesehen auf Ihrer Homepage. Und das wäre ja wünschenswert, wenn da noch viele mehr dazu kämen. Gehe ich jetzt mal von aus.
Ja, das ist ja genau dieser, dass wir gerade den Ringschluss, den wir ja auch gesehen haben. Wenn wir solche Kompetenzen im Unterricht unterrichten wollen, ja, dann sollte unsere Arbeit halt auch so aussehen. Ja. Wir Lehrer sind alles Einzelkämpfer und wir haben es geschafft, und den Lehrerpreis habe nämlich nicht ich gewonnen, sondern mein Team gewonnen. Wir waren zuerst 10 Lehrer und heute sind wir über 60 Lehrer von 10 verschiedenen Schulen aus ganz Bayern, die den Unterricht gemeinsam vorbereiten, und wir haben uns noch nie gesehen. Wir machen immer nur Online-Videokonferenzen, wir organisieren uns über so Drive-Geschichten und legen das Ganze auf LAN-Plattformen ab. Wir werden uns jetzt vielleicht nach 6 Jahren irgendwann mal zwingen, uns zu treffen, aber bisher haben wir das Ganze quasi nur übers Internet zusammenstellen können. Und ich meine, wenn du die Magie selber so erlernst, die Magie des Zusammenarbeiten und Kommunizierens, ohne dass du am selben Ort bist, das kannst du gut weitergeben. Aber ich glaube, dass einfach zu viele Lehrer noch verschlossen in ihrem Zimmerlein sind, weil keiner sehen darf, was die da tun. Und da müssen wir einfach die Tür aufmachen.
Ja, eine inspirierende Persönlichkeit, ein spannendes Projekt, und mehr Infos dazu, da packe ich auch die entsprechenden Links einfach in die Videobeschreibung unter, ja, das Video oder den Podcast, je nachdem, wo das gehört oder gesehen wird. Ansonsten gerne wieder beim nächsten Mal einschalten oder die anderen Interviews auch anschauen, wo es um viele andere spannende Themen gibt. Natürlich auch viele Interviews mit Zettlern selbst. Auch das ist immer hoch inspirierend, weil die frei raussagen, was sie denken, und das darf uns dann auch beschäftigen. Ich danke Ihnen, Herr Schmidt, auf jeden Fall für Ihre Zeit. Und wünsche Ihnen noch ganz viel Erfolg und viele, viele neuen Lehrer und Schulen, die da mitmachen beim Flipped Classroom.
Danke für Ihre Einladung. Ich habe Ihren Podcast schon mal weiterempfohlen, weil ich glaube, die Brücke fehlt uns noch. Schule, Lehre und Unternehmen.
Wunderbar. Alles klar.
Danke.
Und bis dahin. Ciao, ciao.